Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Steffen Röhrig für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Das Thema des Drogenkonsums wurde in den Tageszeitungen regelmäßig verhandelt und taucht daher auch immer wieder in unserem Podcast auf. Die Forschung, die stets eine Nutzung der Präparate für medizinische Zwecke verteidigte, wollte wissen, welche Drogen welche Wirkungen auf den Körper und Geist der KonsumentInnen zeitigen. Auch untersuchte man Gewöhnungseffekte, die bei regelmäßigen Rauschzuständen eintraten. Für den hamburgischen Korrespondenten vom 24. Oktober fasst Dr. Robert Vlies seinen Wissensstand rund um die krankhaften Rauschzustände zusammen. Mit recht hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich bei ihm um den Sohn des berühmten und umstrittenen Arztes Wilhelm Vlies, der eine Verbindung zwischen der Nasenschleimhaut und den weiblichen Geschlechtsorganen postulierte und mit dieser Theorie und den daraus abgeleiteten Therapien die Psychoanalyse von Sigmund Freud, mit dem er lange befreundet war, beeinflusste. Robert war Allgemeinmediziner und Psychiater und emigrierte 1933 in die USA. Rosa Loy, die, soweit wir wissen, lediglich dem Kaffeekonsum frönt, breitet für uns die Wirkung der Drogen der 1920er Jahre aus.
Krankhafte Rauschzustände von Dr. Robert Vlies. Himmelhoch jauchzend betritt der Kokainist seine geistige Welt, um sie völlig zu Tode betrübt wieder zu verlassen. Wenn er das weiße Pulver geschluckt hat und die bangen Minuten bis zur Wirkung vergangen sind, manche zählen sie mit der Uhr in der Hand, so beginnt es, ihn zu durchzucken, er empfindet sich wie neugeboren und sein zweites Ich schreitet im Rausch über die Welt. Er glaubt, schaffen zu können, er fühlt sich stark, klug, ausdauernd und wird von einem ungeahnten Ideenschwunge begeistert. Die Gedanken strömen ihm zu, himmlisches Behagen ergreift ihn und Töne, Worte und Bilder versprechen ihm ferne, lockende Ziele für seine Sehnsucht. Ja, es ist wahr, wenn es irgendein Mittel gibt, dieses Jammertal mit dem Elysium zu vertauschen, sich vor des Leibes Bedrängnis zu retten und die Lust zu erzwingen, so ist es das Gift. Aber ebenso wahr ist, wenn es irgendein Mittel gibt, um erst recht in alle Abgründe irdischen Leids zu versinken und fürchterlich rasch zur hoffnungslos wurmstichig Menschenruine zu werden, so ist es abermals dieses Gift. Denn wenn die Wirkung verblasst, klopfenden Herzens und zu Tode geängstigt, sitzt dann halb ohnmächtig ein armer Kranker in seinem Winkel. Und als ein völlig Verzweifelter sieht der körperlich-seelisch gebrochene Mann schließlich den Arzt. Appetitlos und abgemagert tritt er vor ihn hin mit seinem langsam und unregelmäßig arbeitenden Herzen. Jegliche Widerstandskraft ist dahin, das Gedächtnis im Schwinden begriffen. Aber die langen schlaflosen Nächte zwingen ihn trotz alledem immer wieder aufs Neue zum Gift. Denn der Arme lebt ja nun ständig in einer zweiten, unheimlichen Welt. Er hört aller Orten, wie man über ihn spricht und wie man ihm droht, fühlt Ungeziefer an seinem Körper herumkriechen, sieht Totenköpfe plötzlich auftauchen und seine Frau scheint ihm zu alledem noch zu betrügen. Er meint es ganz sicher zu merken, denn sie verbündet sich mit seinen Feinden, alle beobachten ihn Tag und Nacht und sinnen geradezu teuflische Listen aus, um ihm, dem leidenden Manne, zu schaden. Arzt, Familie und Freunde wissen freilich, dass nichts von all diesen Trugbildern in Wirklichkeit existiert. Stattdessen aber entrollt sich ihnen Zug um Zug das erschütternde Bild körperlicher und geistiger Zerrüttung durch das Rauschgift und sie erkennen die ersten unglücklichen Anzeichen des Kokainwahnsinns bei seinem Opfer. Im biologischen Geschehen gibt es Stellen, an denen das Seelische mit dem Körperlichen in einen einigermaßen durchschaubaren Zusammenhang tritt, sodass psychophysische Beziehungen sichtbar werden. Solche Zusammenhänge studiert der Mediziner besonders eifrig. Ich verleibe, so sagte sich beispielsweise im eben geschilderten Falle, dem Organismus einen chemischen Stoff ein. Dieser Stoff tritt ins Blut über und gelangt schließlich mit dem Kreislauf in die Rinde unseres Großhirns. Dort nehmen die Hirnrindenzellen ihn auf und er beginnt nun seine geheimnisvolle, teuflische Arbeit in ihnen. An diese Hirnrindenzellen aber, so will es die heutige Physiologie, ist die Tätigkeit unserer Seele gebunden. Und deshalb induziert eine Veränderung dieser Zellen durch gewisse Gifte jene gefährliche Traumwelt, jenes trügerische Hochgefühl und schließlich jene verzweifelte Schwermut. Hier also liegt das Geheimnis des Rausches. Der glutvoll träumende Raucher des Haschisch, der randalierende Trinker, der wie im Fieber wandelnde Kokainist und der bestrickend liebenswürdige, morphiumsüchtige Lebemann, sie alle haben ihr Traumland dem veränderten Stoffwechsel ihres Zentralnervensystems zu danken. Im physiologischen Charakter der Rauschgiftwirkung liegt nun auch alles Weitere, ja liegt die ganze verhängnisvolle Tragödie des giftsüchtigen Menschen begründet. Denn alle diese chemischen Substanzen vermögen eine Leistungssteigerung nur für das kurze Anfangsstadium zu erzielen, indem sie eine Reihe von psychischen Hemmungen lösen. Dann pflegen sie stets zunächst einmal unsere Willensäußerungen zu verlangsamen und schließlich fast völlig zu stören. Deshalb ist der Berauschte in Wirklichkeit meist untätig. Auch im Moment seiner kühnsten Fantasien bringt der Kokainist nichts Reales zustande und der Betrunkene, der selig den Laternenpfahl in die Arme nimmt, mag die schönsten inneren Gesichter dabei haben. Wir anderen sehen doch stets nur einen kläglich lächerlichen Nichtstuer sich mehr oder minder hilflos gebärden. Am ehesten ist vielleicht noch das Morphium imstande, eine gewisse Zeit lang die Leistung zu steigern, freilich auch nur um den Preis der raschen Zerrüttung. Denn allen Giften gemeinsam ist das Phänomen der Gewöhnung. Man hat die merkwürdige Eigenschaft unseres Körpers, Gifte in steigendem Maße zu vertragen, zum Gegenstand ausführlicher Studien gemacht. Und es ergeben sich für Pharmakologen die interessanten Fragen, ob der Körper immer größere Mengen des Giftes wieder unverdaut ausscheidet oder auf andere Weise unschädlich zu machen lernt, sodass ein immer kleinerer Prozentteil der schädlichen Stoffe nur noch zur Wirkung gelangt. Oder ändert sich etwa die Ansprechbarkeit unseres Nervensystems für das Gift? Wird der Organismus immer dickfälliger und bedarf es infolgedessen immer größerer Mengen? Es gibt jedenfalls wenige, die beim ursprünglichen Quantum stehen bleiben. Die meisten verdoppeln, verdreifachen die Anfangsdosis und hören nicht auf, sie zu multiplizieren. Denn jedes Quantum beginnt ja in immer kürzerer Zeit zu versagen. Wer sich klar macht, was es bedeutet, wenn ein Giftstoff in den Blutkreislauf kommt, wird die vielseitigen katastrophalen Folgen des Giftgenusses unschwer verstehen. Gelangt das Gift doch auf diese Weise in sämtliche Organe des Körpers, denn sie alle erhalten ja ihre Nahrung vom Blut. So also bekommt der Säufer sein Leberleiden, der unmäßige Raucher sein schlechtes Herz und der Morphinist seinen kranken Magen. Süchtige Menschen sind ethisch stets mehr oder minder defekt. Sie verführen andere, brechen ihr Ehrenwort, stehlen und bringen sich mit dem Gesetz in Konflikt, um nur auf jede mögliche Weise die unersättliche Gier nach dem Gift zu befriedigen. Aber trotz allem, ganz intakt sind sie schon vor dem Giftgebrauch nicht. Denn die Empfänglichkeit für die Giftsucht und den Giftmissbrauch dürfte selbst schon als deutliches Degenerationszeichen angesehen werden. Der gesunde Mensch widersteht der Verführung, auch bedarf er des künstlichen Rausches nicht zum Genuss. Er nimmt den Kampf mit dem Leben auf und es gelingt ihm, seinen Teil daran, sich erfolgreich zu unterwerfen. Alle Kulturvölker führen einen ständigen Kampf mit dem Gift. Aufklärung, Belehrung, Gesetzgebung und Polizei sind die Mittel und selbst internationaler Regelung ist man in einigen Fragen nicht abhold. Jede Rasse hat ihre Lieblingsnarkotika und nicht alle bedrohen die gleichen Gefahren. In China und Indien, um nur ein Beispiel zu nennen, vertritt das Opium zum Teil die Stelle des Alkohols bei uns. Man gebraucht es dort als Anregungs- und Beruhigungsmittel und versteht häufig, Maß zu halten, ohne Schaden zu nehmen. Mit dem Coca-Genuss ist es in Südamerika ähnlich. Soll man etwa angesichts ihrer Gefahren schlechtweg die Produktion der Rauschgifte einschränken? Nein und abermals nein, denn dazu spendet das Rauschgift viel zu viel Segen. Jede Narkose ist schließlich ein Rausch. Und könnten wir etwa der wohltätigen Einschläferung heute entraten, die es uns stündlich und täglich ermöglicht, den Geist eines Menschen im ruhigen Tiefschlaf mit gefälligen Träumen zu erfüllen, während wir seinem Körper mit dem chirurgischen Messer tiefe blutende Wunden zufügen? Sollten wir davon lassen, den chronisch Siechen die letzte Lebenszeit mit der Morphiumspritze erträglich zu machen? Und was täten wir ohne die örtliche Betäubung, jener segensreichen Einspritzung des Kokains und seiner Verwandten? Rein, bezähmt, bewacht stiftet das Rauschgift unermesslichen Segen, und unser ganzes Bestreben kann stets nur dahin gehen, die Zahl seiner armen Opfer zu mindern.
Ja, ich habe mich durch das Hören von sich Folgen nonstop unseres Podcasts bei gleichzeitiger Lektüre von 40 Zeitungsartikeln in einen rauschhaften Zustand versetzt. Und nun schwebe ich an meinem Mikro vorbei und rufe ihm hinterher: Bis morgen!
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.